Genau, wir haben länger durchgehalten hier als die deutsche Mannschaft. Ja, also guten Abend. Ich freue mich, dass ich predigen darf im Rahmen der Fußballserie. Und wir machen in dieser Fußballserie, der Justus hat es schon mal gesagt, aber ich sage es einfach nochmal, etwas, was Jesus oft gemacht hat, nämlich Bilder aus dem Alltag zu nehmen, um daran eine geistliche Wahrheit zu vermitteln. Und unser Bild eben in dieser Serie ist das Fußballspiel und da lässt sich alles Mögliche erkennen, wie ihr ja schon gesehen habt. Und damit steige ich gleich mal ein. Also wir kennen aus dem Fußball alle diese Bilder. Die einen jubeln und die anderen leiden. Und das muss ja so sein im Fußball. Es kann nur eine Mannschaft gewinnen. Ohne Verlierer gibt es keine Gewinner. Und so macht es ja auch Spaß. Also mir macht es ja auch Spaß, keine Frage. Es ist nur ein Spiel, es wird gekämpft, es wird gejubelt, es wird gelitten, weil es kann nur einer siegen. So gehört Fußball. Es ist aber doch nicht nur im Fußball so, dass es immer Gewinner und Verlierer gibt, sondern auch im Leben, oder? Und das ist ja dann kein Spiel mehr. Also ganz real gilt ja oft, einer gewinnt und das bedeutet, ein anderer verliert. Man nennt das auch das Nullsummenprinzip. Und das Nullsummendenken, das sich nach diesem Prinzip richtet, hat absolut seine Berechtigung. Nullsummendenken ist die Überzeugung, dass in einer Situation nur einer gewinnen kann, wenn ein anderer verliert. Ja, also die Menge der Dinge ist begrenzt. Man stellt sich einen Kuchen vor, der Kuchen ist fix. Und wenn ich ein größeres Stück will, dann muss jemand anders ein kleineres Stück haben. Ja, dem sein Stück muss kleiner werden, sobald meins größer werden. Wenn ich aufsteige, muss ein anderer absteigen. Wenn ein anderer mehr Platz einnimmt, habe ich weniger Platz. Zum Gewinner gehört der Verlierer. Nur so kann es gehen, weil eben alles begrenzt ist. Es ist nur ein Kuchen da und der wird aufgeteilt. Knappheit ist die Realität, die dieses Denken begründet. So ist es im Sport und so ist es auch im Leben, oder? Jetzt bin ich witzigerweise, während ich diese Predigt vorbereitet habe und also schon im Prinzip wusste, was ich damit machen will, lese ich in der Zeitung einen Artikel über eine wissenschaftliche Studie, die sich genau damit beschäftigt hat, womit wir uns heute beschäftigen wollen. Und sie heißt, mach mal die nächste Folie bitte, wie das Anschauen von Sport das Nullsummendenken formt. Ihr braucht das jetzt nicht lesen natürlich. Ich wollte nur beweisen, es gibt tatsächlich wissenschaftliche Forschung zu dem, was ich euch erzählen möchte. Und zwar haben diese Forscher über 2000 Menschen, weißt du was, mach mal wieder das Foto zurück. Ich sehe schon, alle versuchen das zu lesen. Ihr sollt mir aber zuhören. Ich erkläre es euch ja jetzt gleich. Also über 2000 Menschen haben die untersucht. Tolle Studie in den USA und in Indien. Und das Ergebnis war, wer Sport schaut, es war jetzt nicht unbedingt nur Fußball, aber Sport, denkt danach messbar stärker in Nullsummenkategorien. Und dieses Denken bleibt dann nicht beim Sport. Das färbt ab, ja, auf die Haltung gegenüber Einwanderern, auf das Verhalten in Verhandlungen, auf die Einstellung zum Leben insgesamt. Da gab es natürlich so Fragebögen dazu und dann konnte man das feststellen. Man denkt also umso stärker, so ist es im Sport und so ist es überall. Wenn einer gewinnt, verliert ein anderer. Und diese Studie, finde ich, lässt jetzt besser verstehen, warum mir diese Predigt wichtig ist. Und zwar, unser Denken wird ja ständig geprägt von vielen Einflüssen. Und selbst wenn wir uns gar nicht gedanklich mit einem Thema beschäftigen, ja, also wie ist das jetzt mit Verlierern und Gewinnern, man denkt gar nicht drüber nach, man schaut Fußball und hat Spaß dabei, dann passiert trotzdem was mit uns. Es passiert was mit den Überzeugungen, was auf Überzeugungen im ganzen Leben abfärbt. Das haben ja diese Forscher gerade gezeigt gehabt. Und ich glaube, es passiert damit auch etwas mit unserem Gottesbild. Was wir ansehen, prägt uns. Es prägt unsere Meinungen, unser Weltbild und auch unseren Glauben, wenn wir nicht aufpassen. Und wir sollten da achtsam sein, weil manche Botschaften, zum Beispiel in den Medien und so, sie vermitteln uns ein Menschen- und Gottesbild, das nicht unserem christlichen Glauben entspricht. Übrigens, das heißt nicht, dass man weniger Fußball schauen soll. Ja? Also ich schaue auch gern Fußball und es macht Spaß. Aber es heißt, dass man generell, egal was man schaut und sich eben reinzieht so, dass man generell immer sein Herz und sein Denken behüten soll und darauf achten, welche Einflüsse man gerade aufsaugt. Wir als Christen wollen unsere Weltsicht und unser Gottesbild vom Evangelium prägen lassen, ist ja klar. Und da gehört beispielsweise dieses Nullsummendenken, das unsere Welt so sehr prägt, das gehört hinterfragt. Denn es passt nicht zum Evangelium. Ich möchte sogar behaupten, dass das Denken in Nullsummen uns davon abhalten kann, das Evangelium richtig zu verstehen. Das Nullsummendenken hat in vielen Bereichen des Lebens seine Richtigkeit, ja? Weil die Ressourcen eben oft begrenzt sind. Und dann geht es auch nur so. Aber genau darin liegt auch das Problem. Weil es uns so richtig vorkommt, machen wir es manchmal ganz unbemerkt zur Grundlage unseres Gottesbildes. Aber ich möchte behaupten, das ist falsch, weil bei Gott gilt das Nullsummenprinzip nicht. Bei Gott wird nach anderen Regeln gespielt. Im Reich Gottes hat das Spiel lauter Gewinner. Und deswegen glaube ich, dass es wichtig ist, dass wir als Christen dieses Denken, dass uns diese Welt nicht nur im Sport, sondern auch an anderen vielen Orten vorlebt, dass es wichtig ist, dass wir dieses Denken hinterfragen. Sonst durchdringt es eben unseren Glauben und unser Gottesbild. Und das wäre fatal, weil da gehört es nicht hin. Okay, jetzt habe ich hier eine These aufgestellt, die muss ich natürlich erstmal belegen. Ja? Ein Denken, das sich gegen das allgemeine Denken stellt, das muss gute Argumente haben. Und die suchen und finden wir natürlich bei Jesus. Jesus hat uns ja vorgelegt, wie das Reich Gottes aussieht. Er hat ein Gegenmodell zur Nullsumme sozusagen gelebt und er hat es auch gepredigt. Und das möchte ich mit euch anschauen. Weil wir als Christen wollen sein Modell leben und seine Gottesoffenbarung glauben. Und dafür brauchen wir auch ein Denken nach seiner Logik. Okay, wir fangen jetzt mal an mit der Hochzeit zu Kana. Das ist im Johannesevangelium das allererste Wunder, das Jesus tut. Und am dritten Tage war eine Hochzeit zu Kana in Galiläa und die Mutter Jesu war da. Jesus aber und seine Jünger waren auch zur Hochzeit geladen. Und als der Wein ausging, spricht die Mutter Jesu zu ihm: Sie haben keinen Wein mehr. Jesus spricht zu ihr: Was habe ich mit dir zu schaffen, Frau? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Seine Mutter spricht zu den Dienern: Was er euch sagt, das tut. Es standen aber dort 6 steinerne Wasserkrüge für die Reinigung nach jüdischer Sitte, und in jeden gingen 2 oder 3 Maß. Jesus spricht zu ihnen: Füllt die Wasserkrüge mit Wasser. Und sie füllten sie bis oben an. Und er spricht zu ihnen: Schöpft nun und bringt es dem Speisemeister. Und sie brachten es ihm. Als aber der Speisemeister den Wein kostete, der Wasser gewesen war, und nicht wussten, woher er kam, die Diener aber wussten es, die das Wasser geschöpft hatten, ruft der Speisemeister den Bräutigam und spricht zu ihm: Jeder Mann gibt zuerst den guten Wein, und wenn sie trunken sind, den geringeren. Du aber hast den guten Wein bis jetzt zurückgehalten. Das ist das erste Zeichen, das Jesus tat. Es geschah zu Kana in Galiläa, und er offenbarte seine Herrlichkeit. Rechnen wir als erstes mal kurz nach. 6 steinerne Krüge, jeder 2 oder 3 Maß. Ein Maß waren damals ungefähr 40 Liter. Das heißt, Jesus macht hier 600 Liter Wein. Für eine Dorfhochzeit, bei der die Gäste, wie der Speisemeister ja auch da so sagt, ja, die hatten schon ordentlich getrunken, die waren schon trunken. Und es ist auch nicht irgendein Wein, sondern es ist der beste Wein des Abends. Also 600 Liter bester Wein für eine Dorfhochzeit, bei der schon alle angeheitert sind. Jesus lässt hier krachen. Man könnte sagen, unökonomisch, Verschwendung. Und das ist jetzt schon mal ein Bruch mit dem Denken unserer Welt. Jesus fängt sein öffentliches Wirken hier mit einer Geste an, die dem Nullsummendenken direkt widerspricht. Er zeigt gleich zu Beginn: Im Reich Gottes wird nicht eng berechnet. Da wird nicht abgewogen, wer hat wie viel mitgebracht, wer trägt was bei, was lohnt sich. Wahrscheinlich nicht mal, also so wie es hier aussieht, nicht mal was sinnvoll ist. Es gibt Überfluss. Eine Riesenparty ohne Limits wird da gefeiert. Und für unseren Zusammenhang jetzt speziell ist noch wichtig, dass niemandem etwas weggenommen wird, damit die Hochzeitsgäste ihren Wein bekommen. Also es hätte ja sein können, Jesus zaubert irgendwo den Weinkeller leer und der Wein ist dann plötzlich an dieser Stelle. Aber so war es nicht. Es hat niemandem etwas gefehlt. Das Wasser, das geschöpft wurde, fließt nach. Und damit zeigt er schon bei seinem ersten Wunder eine wichtige Eigenschaft des Reiches Gottes. Es ist genug für alle da. Die Güter des Reiches Gottes sind unendlich und erschöpfen sich nicht. Wie Wasser aus einer Quelle sprudeln sie permanent nach. Gnade, Liebe, Freude, sie werden nicht weniger, sondern sie werden mehr, wenn sie geteilt und verschenkt werden. Gottes Aufmerksamkeit ist nicht begrenzt, wie die einer erschöpften Mutter oder eines gestressten Vaters. Er sieht jeden von uns ohne Unterlass mit großer Liebe an. Und von dieser Liebe gibt es immer im Überfluss. Gehen wir nochmal zurück nach Kana. Da bricht ja gerade das Reich Gottes an. Jesus benutzt für sein erstes Wunder die steinernen Krüge, wie es heißt, für die Reinigung nach jüdischer Sitte. Also das waren die Gefäße für die religiösen Reinheitsgebote. Ja? Und da geht es ja um die Frage, wer ist rein, wer ist unrein? Wer gehört dazu, wer darf nicht mitmachen, wer muss ausgeschlossen werden? Und in diesen religiösen Geräten für Reinigungswasser macht Jesus diesen Festwein. Und ich denke, das ist ein wunderschönes Bild dafür, was neu ist an diesem anbrechenden Reich Gottes. Also Jesus verwandelt eine gesetzesbasierte Religion in unbegrenzte, überfließende, geschenkte Freude. In der Bibel steht ja Wein oft für Freude. Im Neuen Testament aber steht Wein auch oft für das Blut Jesu. Also ihr könnt euch zum Beispiel ans Abendmahl erinnern, Jesus hebt den Kelch und sagt, das ist mein Bund in meinem Blut. Und das ist dieser Kelch mit Wein. Also das ist ein wichtiges Symbol dafür. Und dieses Blut ist für uns das Unterpfand für Gnade und Vergebung. Und vielleicht deutet Jesus dadurch in Kana auch schon an, also so wie der Wein durch dieses Wunder, das er gerade getan hat, in überfließender Menge da ist, ist auch in neuem Bund, das in seinem Blut geschlossen wird, die Gnade in überfließender Menge da. Ja, die Vergebung, alles ist im Überfluss da und das Reinigungsritual wird nicht mehr nötig sein. Wir haben ja als Christen auch diese Rituale nicht mehr. Jesus wird in seinem Bund einen Blut aufrichten, in seinem Blut einen Bund aufrichten, in dem die Gnade keine Begrenzung kennt. Das zeigt er hier schon. Gut, jetzt nehmen wir noch ein zweites biblisches Beispiel. Da wird das Nullsummendenken gewisserweise sogar direkt angesprochen. Und das ist das Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg. Und ich fasse das jetzt aber ganz kurz zusammen, sonst wird es so viel Text heute, was ich vorlese. Ich hoffe, ihr verzeiht mir. Also Jesus erzählt da folgendes Gleichnis. Ein Weinbergbesitzer geht früh am Morgen los. Mach mal die nächste Folie, nur falls jemand das dann nachlesen will oder so. Aber nicht jetzt, jetzt hört ihr mir zu. Und er stellt Arbeiter ein. Und mit diesen vereinbart er, es gibt einen Silbergroschen für diesen Arbeitstag. Um 9 Uhr geht er nochmal los, stellt weitere Arbeiter ein. Um 12, um 3, um 5, immer wieder holt er neue Leute dazu. Und am Abend zahlt er alle aus. Und jetzt bekommt jeder einen Silbergroschen. Denen, die eine Stunde gearbeitet haben, genauso wie denen, die einen ganzen Tag geschuftet haben. Beiden gibt er, oder allen gibt er einen Silbergroschen. Und die, die den ganzen Tag gearbeitet haben, murren dann. Ja. Und der Weinbauer sagt dann, mein Freund, ich tue dir nicht Unrecht. Bist du nicht mit mir einig geworden über einen Silbergroschen? Und am Ende sagt er dann, siehst du darum scheel, weil ich so gütig bin. Ja, also zunächst finde ich, kann man diese Weingärten auch irgendwie verstehen. Die haben mehr gearbeitet, die anderen weniger. Und man könnte das Geld ja jetzt so verteilen, dass sie deswegen auch mehr bekommen und die anderen weniger. Aber diese Argumentation der Weingärtner macht nur Sinn, wenn die Menge, die verteilt wird, begrenzt ist. Und das ist eben nicht so im Reich Gottes. Ja, also man wird verärgert, wenn man in Nullsummen denkt. Wenn der andere mehr bekommt, habe ich weniger. Dann ist es wirklich ärgerlich. Aber die Logik ist hier, alle bekommen genug. Alle bekommen gleich viel, unabhängig von der Leistung. Mich hat das erinnert an die Predigt von der Karin, die hat so toll mal über den Schächer am Kreuz gepredigt. Der hing ja da neben Jesus und der hat überhaupt nichts geleistet. Im Gegenteil, also er hat offensichtlich auch irgendwie kein gutes Leben geführt. Er hat keine Verdienste angehäuft, aber er wird mit Jesus im Paradies sein, einfach weil er zu Jesus gesagt hat, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Er wird dabei sein, obwohl er nichts eingezahlt hat. Zero, gar nichts. Und er nimmt aber im Reich Gottes dann, wo er mit Jesus sein wird, niemanden einen Platz weg, weil der Platz dort ist nicht begrenzt. Ja, und auch so dieses Gleichnis, dass in dem alle den gleichen Lohn bekommen, zeigt, alle bekommen das gleiche Heil. Wir alle bekommen überfließendes Heil. Und da gibt es dann keine Abstufungen. Es ist für alle genug da. Das ist die Logik des Reiches Gottes. Es ist für alle genug da. Es gibt genug Gnade, genug Liebe. Es herrscht Überfluss an dem, was Gott seinen Kindern schenkt. Und das ist das Evangelium. Wenn du Angst hast, bei Gott zu kurz zu kommen, oder wenn, und das kann schon echt mal vorkommen, wenn du anderen die Gnaden neidest, die Gott ihnen schenkt, dann kann es sein, dass du nicht verstanden hast, in welchem Reich du eigentlich lebst. Du wärst damit dann nicht der oder die Einzige, weil es geht vielen so, weil dieses Denken, das nicht für alle genug da ist, das bekommen wir vermittelt und das erleben wir ja auch jeden Tag. Und es gibt sogar in der Bibel, und zwar im Gleichnis vom verlorenen Sohn, jemanden, der hatte genau diese Gedanken und Gefühle. Das ist der ältere Sohn, also nicht der verlorene, sondern der andere. Ja, dieser ältere Sohn war immer brav, während der andere, der ist ausgebrochen, der hat alles verschleudert und dann kommt der zurück und er erfährt vom Vater nur Liebe und Großzügigkeit. Und als das passiert, ist der ältere Bruder, der immer brav war, sauer. Und das schauen wir uns jetzt mal an, diese Szene aus dem Gleichnis vom verlorenen Sohn. Aber der ältere Sohn war auf dem Feld. Und als er nahe zum Hause kam, hörte er singen und tanzen und rief zu sich einen der Knechte und fragte, was das wäre. Der aber sagte ihm, dein Bruder ist gekommen und dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wieder hat. Da wurde er zornig und wollte nicht hineingehen. Da ging sein Vater heraus und bat ihn. Er antwortete aber und sprach zu seinem Vater, siehe, so viele Jahre diene ich dir und habe dein Gebot nie übertreten und du hast mir nie einen Bock gegeben, dass ich mit meinen Freunden fröhlich wäre. Nun aber, da dieser dein Sohn gekommen ist und dein Hab und Gut mit Huren verprasst hast, hast du ihm das gemästete Kalb geschlachtet. Er aber sprach zu ihm, mein Sohn, du bist alle Zeit bei mir und alles, was mein ist, das ist dein. Der ältere Sohn hatte den Vater nicht verstanden. Er hatte nicht erfasst, dass auch für ihn alles im Überfluss da war. Er hat in Knappheit gelebt. Er hat gedacht, er muss sich das irgendwie verdienen. Und als der andere dann unverdient beschenkt wurde, war er wütend. Dabei hat ihm alles gehört. Alles, was seinem Vater gehört hat, hat ihm gehört. Aber er hatte es nicht verstanden. Er lebte in Knappheit, wo Überfluss da war. Und so kann es uns auch gehen, wenn wir unseren Glauben mit einem Nullsummendenken leben. Gottes Liebe ist im Überfluss für uns da, aber wir denken, wir kommen vielleicht zu kurz. Oder wir denken, es gibt vielleicht so eine Art Verteilungskampf und wir müssen dafür sorgen, dass wir genug bekommen. Wir hoffen vielleicht, dass wir uns mehr vom Segen Gottes verdienen können, durch Gehorsam, durch Fleiß oder Ähnliches. Aber es gibt hier kein Mehr. Wir sind bereits unendlich geliebt. Mehr geht sowieso nicht. Jesus hat bereits alles für uns getan. Und es wäre so schade, wenn wir am Ende unseres Lebens zu Gott sagen würden, ich hätte gern mehr von deiner Liebe bekommen. Und er sagen würde, ich habe dich immer unendlich geliebt, aber du hast es nicht in Anspruch genommen. Ich war alle Zeit bei dir und alles, was du dir so gewünscht hast, hat dir schon gehört. Und wenn man sich dieses Bild anschaut, dass Jesus da mit dieser Geschichte, dieses Gottesbild, was er da malt, ja, der ist beleidigt, der ist wütend und der Vater geht heraus zu ihm und er bittet ihn. Und das ist auch eine Botschaft an uns. Ja. Also wenn wir schief denken, finstere Gedanken haben, vielleicht Neid, vielleicht Wut auf Gott, dann lässt uns Gott nicht da drin stecken, ja, sondern so wie in diesem Bild, er kommt heraus. Er sagt, bitte, hör mir zu, er erklärt uns. Und dann sagt er, komm, feier mit, es ist alles da, im Überfluss, auch für dich. Ich lade dich ein, diesen Glauben zu wagen. Und ich lade uns alle ein. Ja, vielleicht ist heute der Tag, an dem Gott zu dir hinausgeht und dich bittet, doch mitzufeiern. Er lädt dich ein, zu glauben, dass du unendlich geliebt bist, ohne Ende und ohne Grenze. Zum Abschluss möchte ich jetzt noch eine bisschen schwierige oder kritische Frage ansprechen, die ihr euch vielleicht auch stellt. Wenn im Reich Gottes niemand verlieren muss, damit ein anderer gewinnt, wie ist das dann mit dem Kreuz? Hat nicht Jesus für unsere Sünden bezahlt, weil einer bezahlen muss? War er nicht der Verlierer für uns? Und wir konnten dann die Gewinner sein. Wir sehen doch da irgendwie eine Nullsummenlogik. Ja, einer blutet, damit der andere frei ist. Einer bezahlt die Rechnung. Ich bin jetzt überzeugt, und ich hoffe, ich kann das in der Kürze der Zeit erklären, dass auch am Kreuz dieses Nullsummenprinzip nicht gilt. Und dass wir es eher verzerrt sehen, wenn wir es mit diesem Nullsummendenken ansehen. Gott brauchte das Kreuz nicht, um uns lieben zu können. Er hat uns schon längst geliebt. Ihr kennt vielleicht diese Bibelstelle, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn sandte. Also Gott liebte die Welt, als er den Sohn sandte, bevor Jesus am Kreuz das alles getan hat. Er hat die Welt schon längst geliebt. Das Kreuz ist Gottes Weg, um uns die Größe und Radikalität seiner Liebe zu zeigen. Unter anderem. Jesus hat alles gegeben, totale, radikale Hingabe, damit wir die Liebe Gottes für uns Menschen erkennen können und damit wir glauben können, dass uns vergeben ist, also dass nichts zwischen uns und Gott stehen muss. Und da stimmt es schon, also er hat sozusagen dieses Denken in gewisser Weise auch bedient, ja, er hat uns freigekauft, aber wir müssen bedenken, es ist Gott selbst, der am Kreuz leidet. Jesus ist ganz Mensch und ganz Gott. Und am Kreuz sehen wir nicht, wie Gott Gewalt fordert, sondern wie Gott Gewalt erleidet. Und wie er das Böse durch Liebe besiegt. Und das Kreuz zeigt uns noch was. Es zeigt, dass Gott Sünde und das Leid, das sie verursacht, ernst nimmt. Ja, dass er nicht einfach sagt, ja, macht ja nichts, alles lieb, lieb. Es wird am Kreuz eine Schuld bezahlt, aber nicht vom Schuldner, sondern vom Gläubiger. Und das widerstrebt auch wieder dieser Rechnungslogik. Ja? Aber so ist es nun mal im Reich Gottes, andere Logik. Das Kreuz verändert nicht Gottes Haltung uns gegenüber, wie gesagt, weil Gott uns immer schon liebt, sondern es hilft uns, unsere Haltung Gott gegenüber zu ändern, sodass wir nicht seinen Zorn fürchten müssen, sondern seiner Liebe vertrauen können. In gewisser Weise ist das Böse da der Verlierer, aber das Böse ist auch nicht Teil des Reiches Gottes. Im Reich Gottes gibt es nur Gewinner. Und letztlich ist dann nämlich auch Jesus durch das Kreuz ein Gewinner. Jesus ist nicht der Verlierer, Jesus ist Gewinner. Ja, wir sagen ja auch immer der Sieger. Wie es zum Beispiel dann auch Paulus im Philipperbrief schreibt, Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuz. Darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist, dass in dem Namen Jesu sich beugen sollen all derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist. Der Herr, der Sieger und wir Sieger mit ihm. Jesus schenkt sich und wird dadurch selbst wieder überreich beschenkt. Und dieses überfließende Schenken, das das Reich Gottes kennzeichnet, ist bereits in der Dreieinigkeit erkennbar. Also wir glauben als Christus an einen Gott, der schon in sich liebevolle Beziehung ist. Vater, Sohn und Heiliger Geist, ewige, gegenseitige Hingabe, Liebe, die sich vermehrt, indem sie geschenkt wird. Und das ist die tiefste Wirklichkeit, aus der wir kommen und in die wir hineingerufen sind. Nicht Konkurrenz, nicht Kalkulation, sondern Fülle, die überströmt. Eine überfließende Liebe, in die einzutreten auch heute jeder und jede eingeladen ist. Und damit kommen wir jetzt tatsächlich nochmal zurück zum Fußball, weil im Reich Gottes schaut Fußball anders aus, und zwar so. Und vielleicht können wir uns dieses Bild einprägen und mitnehmen. Amen.